Rüdiger, hast du Corona-Albträume?
Nein, der Rest der Familie, ich leg mich um 12 hin und wach um 7 auf, fertig.
Wow. Okay.
So, ich habe keine Gefühle, Bernie, was willst du wissen? Und du?
Nee,
Und du, was mit dir? Los, komm, ne? Sag doch mal, Bernie, siehst gut aus. Hast du gut geschlafen?
Nee.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur-Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Sie war so stark. Das ist der Brennerpass.
Sie war so stark. Alles nur für Massengeschmack. Wie dumm. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Seuchen in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er schattet selbst deine Speech mit einer Pointe down. Er ist der Many-Faced Actor, der Lowlander, der Mann der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der hier und auch auf der Bühne gestochen scharf artikulierende Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Down, Down. Down, down. Der Mann mit der reizlosen Kimme, the Superman of Superfood, der Hauskatzendompteur und Carsharing-Konnoisseur. Er ist der Mobilist und Militarist. Er ist Deutschlands größter Chris Hemsworth-Fan. Er ist der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, der Rüdiger unter den Rudolfs.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Der Rüdiger unter den Rudolfs ist nicht falsch, so, ne?
Es gibt nicht viele. Ab und zu google ich natürlich Rüdiger Rudolf. Also alle zwei Tage.
Wer tut das nicht?
Und wer tut das nicht? Und es gibt einen, ich glaube, der hat irgendwas mit Versicherungen zu tun. Der sieht sehr nett aus.
Ja.
Und ich glaube, und ich kriege ab und zu E-Mails für andere Rüdiger Rudolfs. Also Arzttermine, die bestätigt worden sind. Oder auch jetzt neulich muss schon länger her sein, eine Urlaubsreservierung. Da schreibe ich dann zurück, dass ich der andere Rüdiger Rudolf bin.
Der Imposter Rüdiger Rudolf. Das sind die anderen natürlich.
Das sind, ja klar.
Du bist das Original.
Die haben das Rüdiger Rudolf-Syndrom.
Ich habe mal eine meiner allerersten Lesungen, die ich hatte. Es war meine erste Lesung als Schriftsteller auf der Buchmesse in Leipzig. Mhm. Da habe ich mit einem anderen Autoren zusammen gelesen und der wurde richtig zitiert auf der Website. Bei mir stand, da hat jemand falsch gegoogelt und da stand, Bernie Mayer gibt herrliche Dia-Vorträge.
Aber du? Ist nicht so, dass ihr das nicht zutrauen würde.
Ja. Und es gibt noch einen anderen Autoren, den schreibt man, glaube ich, sogar genauso wie mich, also Bernie mit E und Maya mit AY.
Ja.
Und der schreibt über Bitcoins.
Ah, das ist
da some scary shit, habe ich wahrscheinlich schon mal in der Sendung erzählt. Der hatte dasselbe, ich habe mich vor einer Holzhütte mal fotografieren lassen.
Ich war dabei.
Du warst damals dabei, ne?
Ja.
Und auch der hat das gemacht für sein Autorenfoto.
That's some scary shit.
Ja, yeah, that's some scary shit. Du sponsorst.
Achso. Nee, ich frag nur, ob du Bitcoins hast.
Ich habe ein Buch drüber geschrieben.
Ja.
Wird gerade gedruckt. Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting, dem Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Und liebe Freunde, wir haben Spenden erhalten und was kann ich sagen? Wir machen es jetzt seit ein paar Monaten so, dass wir uns spendieren, dass wir die Leute, die Spendierhosen für uns tragen lassen. Und I'm still touched.
Ja.
Also es rührt mich immer noch.
Unser Herz quillt über, wenn ihr so spendabel seid.
Neulich hat sich bei mir jemand über Rüdigers verstorbenen Schwiegervater informiert oder Kondolenz bezeugt. Und das hat uns auch sehr gefreut.
Ja, vielen Dank.
Genau. Und ich habe jetzt auch für eine jüngste Spende, ich mache ja immer so Thank You Cards, ne? E-Cards.
Ach so.
It's still a thing.
Bernie, das wusste ich gar nicht.
Ich schick dir die mal.
Ja.
Der gestrige Hörer, der gespendet hat, lieber S. Punkt, du weißt, wer gemeint ist, der hat jetzt schon so oft gespendet, dass ich für ihn eine neue E-Card designt habe.
Oh.
Nur für ihn. Da kriegen die anderen jetzt auch, aber er ist quasi der Debütant dieser E-Card.
Ja, das ist die Erstausgabe.
Ja, genau. Und ich zeige sie dir auch später.
Ja.
Okay, Rüdiger, wir haben ja über Schlafschwierigkeiten in Zeiten von Corona gerade gesprochen.
Hinreichend.
Ja, genau. Und damit sind wir auch durch für heute mit Corona. Nein, aber wie geht's dir?
Ach so, das Corona-Update?
Ja.
Vielleicht tendenziell ein bisschen mehr durchgehangen jetzt so wir sind jetzt in der Woche 8 übrigens.
Sind wir schon, ja.
Ja, Woche 8. Das ist der achte Brennerpass seit Beginn des Lockdowns.
Ganz ehrlich, Rüdiger, fühlt sich für mich wie Woche 9 an.
Es fühlt sich, ja, es, du sagst es.
Ja.
Ja. Ja, ich, also, es, am Anfang, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, am Anfang hatte man noch das Gefühl, so, es, alle ziehen am gleichen Strang, tendenziell, dann machte sich der Stamm drin. Schere geht auseinander. Und,
das war lange her.
Ich habe keine so richtig großen Verschwörungstheorie, it's a big thing, in der Timeline, aber Leute, wo man vielleicht mal beobachten müsste, ob sie auf dem Weg dahin sind.
Da habe ich gleich einen gewichtigen Beitrag dazu.
Ja, da freue ich mich drauf.
Ja.
Ansonsten, ja, wie geht's dir?
Du, ich...
Genauso, ne?
Ich habe dir ja gestern geschrieben, weil ich ja mal gesagt habe, fuck Homeschooling oder I don't give a fuck. Und dann habe ich geschrieben, aber Homeschooling fuckt jetzt zurück.
Ja, du hast...
Ja, ich meine, ich habe nur ein Kind im Homeschooling, ich will nicht zu sehr jammern, aber ich, also das, die Systematik, die Schulen lassen hier schon ein bisschen jegliche, und die Lehrerin auch, lassen schon, ich kann es ihnen nicht, zum Teil nicht übel nehmen, aber lassen schon viel an Systematik vermissen und,
oh. Nee, aber du hast mir gerade erzählt, die Lehrerin bei euch ist auch Berufsanfängerin.
Ja, soweit ich weiß.
Ja. Also ich stelle großen Unterschied natürlich fest zwischen Grundschule und Gymnasium bei meinen beiden. Grundschule, klar, Klassenlehrerin, die hat ein bisschen mehr Überblick. Die schreibt halt Arbeitspläne für die ganze Woche und so. Man, also zumindest der Fahrplan steht. In dem Gymnasium haben halt die verschiedenen Fachlehrer, die ihr eigenes Süppchen kochen und jeder. Ja,
gefährlich.
Das ist auch gefährlich, ja. Ja.
Ich meine, Fahrpläne schreibt die auch. Das Problem ist halt, dass sie halt so Aufgaben stellt, was absolut fatal ist, und zwar nicht nur für Grundschüler, sondern für uns alle, Rüdiger.
Ja.
Für uns alle Menschen auf der ganzen Welt sind Projektaufgaben, für die man ungefähr 2 bis 3 Wochen Zeit hat.
Ja,
und sich selbst einteilen muss. Ja, ja. Das birgt Sprengstoff für Familien.
Ja.
I'm telling you.
Ja, das ist, also, verstehe. Ja. Also, du hast deinem Sohn das Wort Deadline jetzt beigebracht.
Nein, eben nicht, weil
den Umgang.
Das ist zu komplex, finde ich. Ich muss das regeln.
Ja, natürlich.
Ich muss regeln, wann er welche Aufgaben für das Projekt macht, und das ist Stress.
Ja.
Und ich arbeite Vollzeit.
Mhm.
Dieser Podcast hier ist quasi meine, das ist noch am ehesten dem, was Freizeit gleichkommt.
Ja, für mich ist es der Hauptberuf. Deshalb habe ich auch heute Morgen im Anzug hier sitze. Ich will es nur einmal gesagt haben.
Stimmt, das hätte ich erwähnen sollen.
Entschuldige mal, wenn ich jedes Mal erwähnen würde, wie gut du aussiehst.
Ach, ich stehe immer gerade.
Wobei ich im Anzug ja gar nicht gut aussehe. Aber
jetzt hör mal auf.
Hauptsache, es verdeckt die Kimme. Und
Rüdiger, ich habe dir indirekt gesagt, wie gut ich dich finde, indem ich gesagt habe, du bist mein Lieblings Ezra König Lookalike, der Sänger von Vampire Weekend.
Ja, ich habe es mir angeguckt.
Also du hast dieselbe Mimik drauf.
Ja, und ich sehe auch was da so im Blick, was ich bei mir längst vergessen habe.
Und ich sehe bei Ezra König manchmal was, einen Blick, der gut auf die Distelbühne passen würde.
Oh Gott.
Dieser unsichere Blick mit, ich weiß, dass ich an sich witzig bin, aber ich weiß nicht, ob dieser Witz jetzt an der Stelle angebracht ist.
Ob der hier und für euch und die Umstände passend sind.
Und so sieht Ezra König auch manchmal aus bei Live-Auftritten, weil er ja ein toller Songschreiber und ein toller Musikant ist, aber manchmal denkt man so, okay, ich bin jetzt hier auf diesem Festival, für wo eigentlich lauter Green Day-Fans sind, wir probieren es mal miteinander.
Aber du hast mir einen Auftritt geschickt bei Saturday Night Live, das fühlt sich, glaube ich, für ihn an wie zu Hause, oder? Nee, also zu Hause nicht, es ist natürlich Fernsehauftritt, ist was anderes, aber es ist schon sein Publikum.
Ich glaube, er ist ehemaliger Lehramtsstudent oder Lehrer von der Westküste, damit ist quasi das ein Heimspiel, Saturday Night Live für ihn.
Ne? Verstehe.
Ja, das ist ja quasi.
Er soll immer sehr gute Arbeitspläne rausgeschickt haben, übrigens.
Ja, sehr strukturiert damit. Glaube ich aber wirklich. Hm.
Aber wo du eben nochmal Distel gesagt hast, das muss ich ja sagen, je mehr sozusagen ein Distel-Start nach hinten geschoben wird, desto mehr muss ich dann doch feststellen, dass ich diese Quarantäne wirklich dafür nutzen sollte, mir Dinge zu überlegen, was ich danach mache, weil ich, so ganz böse bin ich gerade nicht. Und ich habe auch das Gefühl, wenn die Distel wieder startet, wir müssen uns gerade ein bisschen, also wenn und so, also richtig neu erfinden.
Mhm.
Ja.
Das kann ja auch was Gutes sein.
Kann ja was Gutes sein.
Also jetzt mal die finanziellen Ausfälle natürlich nicht als etwas Gutes verbucht, aber du könntest ja eigentlich mal an deinem lang geplanten Stand-Up-Programm.
Das könnte ich tun.
Fein. Ich korrigiere es auch durch.
Sehr gut. Pass auf, ich habe doch noch einen Hot Take zum Thema Corona.
Es kommt eine Menge jetzt, oder?
Ja, okay.
Wir sind bei der Emotional-Seite.
Emotional. Das war Emotional. Verstehe.
Ja, wir sind noch bei Emotional.
Gut.
Okay. Ja, ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass ich finde es etwas zermürbend.
Mhm.
Aber nicht viel, ein bisschen.
Ja.
Aber bei mir kommt auch noch dazu, dass ich quasi, also ich muss sagen, dass, weiß nicht, ob das hat jetzt hier nicht so viel zu suchen, was privat ist, aber so Single sein in der Corona-Krise ist nochmal eine andere Belastung, als mit seinen Familienmitgliedern die ganze Zeit eingekerkert zu sein. Aber ich so richtig cool finde ich es auch nicht, muss ich sagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also das hat die Singlezeit hat auch bei mir mit Corona so ungefähr gleichzeitig gestartet. Ich finde, es ist kein gutes Parallel-Timing gewesen.
Mhm.
Ja. Aber ich werde berichten, ich berichte dann einfach von Online-Dating in Zukunft, wenn du von Fußball sprichst.
Ja. Ich aber vielleicht einen Downbreak machen. Je nachdem, was da so zusammenkommt.
Nee,
aber ihr macht ja nur Spaziergänge. Ihr macht ja auch Social Distancing. Vielleicht.
Natürlich.
Keine Ahnung. Natürlich.
Natürlich, Rüdiger. Wo denkst du hin?
Na eben.
Ja.
Okay. Ich finde übrigens bei mir Corona weniger das Bemerkenswerte, das Schlafen, weil ich schlafe ja, wie gesagt, relativ gut und durch und ohne große Corona-Träume. Ich finde interessant das Aufwachen in Zeiten von Corona. Da muss ich eben dran denken, als du sagst, das ist irgendwie zermürbend, aber es geht auch irgendwie dieses, ich habe morgens immer, sobald ich die Augen aufschlage, so einen kurzen Systemcheck. Halsschmerzen, Grippegefühle, nein, alles klar, ein weiterer Tag in diesem Corona-Dasein und dann fällt einem wieder ein, ja, okay, ach ja, verstehe, es gelten neue Regeln.
Hm. Jetzt geht weiter mit Corona. Ich war, die Rubrik Wie dumm geht los.
Das ist eine Liste.
Das ist eine Liste. Wir wollen es nicht zu lang machen. Ich war am 1. Mai in Kreuzberg.
Ja.
Ja, das ist ja normalerweise Halligalli, sagt man nicht mehr. Und Kabale und Randale. Und da war natürlich nichts los. Mhm. Es war dann schon was los, aber da war ich dann nicht mehr da. Es hat mir ein Freund berichtet, der da wohnt, Ecke Reichenberger. Aber interessant, dass schon sehr die Polizeipräsenz war massive. Wobei mein Kumpel gesagt hat, der in Kreuzberg wohnt, ist quasi ein Hohn gegenüber dem, was sonst los gewesen wäre.
Ja. Pasun, unser Freund Assand, Komiker, ja. War auch schon bei uns in der Sendung, hat getwittert, siehste, ja, so umgebe ich jetzt das Twitter-Handle, dass ich mir sonst nicht aufschreibe.
Pasun Comedy, glaube ich.
Pasun Comedy, ja richtig, Pasun Comedy. Die einzigen, die hier demonstrieren, sind die Polizisten.
Die Polizisten haben was Merkwürdiges demonstriert, um bei dem bei der Vokabel zu bleiben. Sie standen nämlich alle ungefähr im Abstand von 20 bis 10 Zentimeter und haben sich in Grüppchen unterhalten und Kaffee getrunken.
Naja.
Und ich muss sagen, ich weiß nicht, also jetzt, da würde ich mir jetzt natürlich aus Kreuzberg Einwohner, Besucher denken, so, ja, so schlimm kann es nicht sein mit Corona.
Naja. Kein gutes Beispiel ab.
Ja.
Ja. Ich bin ja weggejagt worden die Woche vor 3-4 Wochen vom Skaterplatz mit den Kindern, wo zwei sehr nette Polizisten ankamen und zu den Kindern sprachen. Ich saß blöd daneben, guckte aufs Handy und ich sagte, der Vater guckt blöd aufs Handy. Naja, sagte und so. Und dann waren zwei Polizisten, der eine redete gerade mit den Kindern und meinte natürlich auch das mit dem guten Beispiel. Ich war natürlich auch sofort einsichtig. Und er sagte, naja, sie können ja jetzt die Flucht ergreifen, bevor wir sie schnappen können. Und dann sind wir los. Und ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied zwischen, sag ich mal, den Polizisten, die hier bei uns Streife gehen, die auch sozusagen hier ihren Abschnitt haben und die Gegend kennen. Und ich glaube, bei so einer Demo sind dann so Bereitschaftspolizisten. Und ich glaube, die sind nochmal ein anderer Schlag.
Die kommen auch manchmal nicht aus Berlin, muss man dazu sagen.
Das stimmt.
Am 1. Mai.
Ja, wir waren spazieren oben und da fuhr eine Bullenwanne, wie man in Berlin sagt, vorbei. Da stand, war das Landeswappen von Hessen drauf.
Ui.
Ja.
Die sind ja scharfe Hunde, die sind ja Roland Koch geprüft.
Ja.
Also nicht Robert Koch.
Ja, ja.
Das ist was anderes.
Ja.
Du, apropos, wegen Timeline von abdriftenden, potenziellen Verschwörungstheoretikern.
Jetzt nähern wir uns der Sache.
Ich will meinen Vater da nicht jetzt einordnen in das Dings. Ich weiß nur, er hatte gestern in unsere WhatsApp-Familiengruppe geschrieben, sofort Servus TV einschalten. Dann habe ich mal in den Livestream geguckt. Und dann kam ein langes Interview und man muss sich wirklich auch fragen, warum Servus TV 52 Minuten live ausstrahlt, nicht live ausstrahlt, komplett ausstrahlt, ein Interview mit Professor Dr. Sucharit Bhakti, einem Epidemiespezialisten. AD, muss man sagen.
Epidemiologen.
Ja, er nennt sich...
Also ich wollte nur einmal ganz schnell Epidemiologen sagen.
Ja, das ist dir gelungen.
Danke. Es geht so, finde ich. Ich habe da eine Klippe.
Ja. Genau. Und das war zufällig dasselbe Interview, was ich nachmittags schon in der Mediathek gesehen hatte, was jemand verlinkt hatte und dir geschickt hatte, weil ich gesagt habe, hören wir uns doch mal an, was die sogenannten, Virenleugner will ich nicht sagen, aber die sogenannten Na, das sind ja auch Spezialisten, die von der anderen Seite, denen wir eigentlich misstrauen, zu sagen haben. Mhm. Hast du es geguckt?
Ein bisschen.
Okay. Also ich kann jetzt zitieren, was ich meinem Vater geschrieben habe auf WhatsApp.
Ja, mach
und was mal. Ich ihm nicht geschrieben habe.
Gut.
Geschrieben habe ich ihm, das habe ich schon gesehen, aber fall du bitte nicht auch auf den rein. Der hat ein paar Argumente, aber die haben ja andere auch und die sind nicht so demagogisch und patzig. Das wird er nämlich so ab der Hälfte des, oder ab 20 Minuten in dem Interview wird er nämlich nicht, ist er nicht mehr so väterlich nett, sondern wird er ein bisschen so.
Stimmt, ich habe nur väterlich nett mitgekriegt.
Ja. Und zu deiner Info, Dad, die ganzen rechten Verschwörungsheinis verlinken dieses Interview oder haben ihn sogar selbst interviewt. I'm looking at you, KenFM. Also mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Bitte.
Entschuldigung, I'm looking at you, KenFM. Das hast du deinem Vater geschrieben? Nein.
Nein, deshalb okay. Sage ich jetzt.
Nur vom Jargon her, okay.
Ja. Ja, mein Vater kann mit meinem Denglisch nichts anfangen.
Gut.
Also mit sehr großer Vorsicht zu genießen, bitte Dad, ja. Und hier mal eine Gegendarstellung zu seinem Brief an Merkel. Also dann habe ich ihm drei Artikel geschickt, die auch seine Faktendarstellung nochmal hinterfragen. Nur damit er sich ein Bild machen kann. Ne?
Ja.
Ja. Weil das habe ich ja auch gemacht. Ich hatte die schon gelesen, nachdem ich das Interview gesehen habe. Und was ich ihm nicht geschrieben habe, war, weil ich dachte, es ist zu viel, das in die Familiengruppe zu schreiben. Aber
ja,
was
interessant,
ich denke, es war quasi exclusive to my dad.
Ja.
Hier. Dad. Es mag durchaus sein, ich nenne ihn Dad, ne?
Ja, das habe ich im Laufe der Jahre mitgekriegt.
Dad, es mag durchaus sein, dass der Staat planlos ist und manche Maßnahmen überzogen, aber dass er Lebensrettung über wirtschaftliches Wohlergehen setzt, spricht doch in der Tendenz eher für ihn. Und wenn wir uns am Ende getäuscht haben und Corona doch nicht so tödlich war, dann waren wir doch lieber vorsichtig als leichtsinnig. Wir lockern ja ohnehin schon wieder und Bürgerrechte waren bei uns nie so eingeschränkt wie in anderen Ländern, wenn überhaupt. Aber ja, man soll kritisch drüber reden und nachdenken und man kann den Typen vielleicht auch mal in den Bundestag einladen. Ich habe mir das auch angeschaut, unter anderem, weil er Buddhist ist. Aber wenn ich mir anschaue, was in der Regel für Arschgeigen über das Thema ... und dann habe ich nicht mehr weitergeschrieben, weil ich dachte, okay, jetzt komme ich ins Wettern und das will ich nicht und auch nicht gegenüber meinem Dad.
Okay.
So, da hast du ja schon so ein bisschen meine Meinung zu dem Interview.
Ja.
He's got a point, once or twice. Aber wer hat es nicht heutzutage?
Naja.
Und vor allem, wenn du Wissenschaftler bist.
Ja. Du, die Corona-Skeptiker-Leugner oder wie immer sie, also so, wie man sie genau bezeichnet werden, genau dieses, das immer, es wird immer viel an dieser Frage aufgemacht, wie tödlich ist Corona? Und dann kommt, aber es ist doch nur so und so viel Prozent. Und ich stelle fest, dass die in meiner Bekanntschaft, die darauf hinschließen, wir übertreiben hier, die Wucht der Zahlen nicht verstehen oder die Wucht der Zahlen sich nicht klar machen. Selbst wenn es bei einem nur ein, es klingt, 1% klingt nicht viel, aber die kriegen nicht diese wahnsinnige Ansteckung dazu gedacht, die theoretisch möglich ist. Das ist übrigens ein interessanter Punkt von dem Bhakti, der sagte, die Maßnahmen haben erst dann angesetzt, als die Epidemie sozusagen schon im Abklingen war. Und das ist eine relativ steile Behauptung direkt zu Anfang des Interviews.
Es ist auch nicht, also zumindest in den Artikeln, die ich danach gelesen habe, ist das nicht belegbar. Das ist auch eine Kritik an ihm. Genauso wie er, also wie man ihm sagt, er benutzt nicht die richtigen Zahlen oder stellt sie in den falschen Kontext.
Ja.
Eine Hauptkritik von ihm ist ja auch, dass wenn Leute sterben, man zwar Corona feststellt, aber nicht bestimmt ist, dass sie an Corona gestorben sind, sondern sie wären vielleicht eh gestorben oder Corona hat es beschleunigt oder es steht halt im Totenschein Corona, aber nicht, es ist nicht die Todesursache. Und das räumen selbst andere Medien ein, dass da natürlich schon was dran ist, dass die genaue Bestimmung der Todesursachen natürlich, dass das oft Arbeitsthesen sind, sag ich mal. Ich finde natürlich, dass man immer dann, wenn man sagt, okay, die Regierung hat selber nicht genug Plan und sagt mal das und mal dies, dann, ja, da legt man natürlich den Finger immer in die richtige Wunde, ne, und spricht im Prinzip jeden so ein bisschen an. Und das ist das Problem. Vor allem, weil ja die Bundesregierung jetzt zum Beispiel bei einer Pressekonferenz auch irgendwie falsche Infektionszahlen genannt hat.
Ja, aber ist das nicht lustig, Bernie? Und wer deckt das dann auf? Die Systemmedien. Weißt du, Reuters, oder es ist nicht die was ich was, also die Systemmedien, wenn die alle angeblich gleichgeschaltet sind.
Systemmedien
Die angeblich alle gleichgeschaltet sind in der Merkel-Diktatur, finde ich es doch zumindest bemerkenswert, dass sie offensichtlich immer noch die Fehler von Merkel und Jens Spahn da bemerken.
Ich höre dem Bakhti ja zu, ne? Ich höre aufmerksam zu. Nur ich muss immer sagen, ich fange an, dann wegzuhören, wenn es um die Systemmedien oder die eine pharmazeutische Verschwörung geht irgendwie.
Ja.
Und
auch wenn du von, ich finde auch lustig, wenn wir jetzt von Regierung reden, also wie da gewechselt wird zwischen Deutschland und dem Rest der Welt. Es wird manchmal so seltsam ausgeblendet, dass wir hier ein weltweites Problem haben und dass die unterschiedlichsten Regierungen der Welt in unterschiedlich denkendsten Systemen, unterschiedlichsten Ländern und sowas letztendlich doch fast alle in irgendeiner Form einen Lockdown haben.
Ja, und ich finde, man kann aber durchaus in Frage stellen, die eine oder andere Lockdown-Herangehensweise, zum Beispiel in Spanien, oder wo die Leute jetzt irgendwie nach 8 Wochen erstmals eben einen Spaziergang unternehmen dürfen oder sonst irgendwas.
Klar.
Also da bin ich auch nicht wirklich, da bin ich auch nicht so auf alles feuern, was draußen rumläuft. Das ist auch nicht so ganz meine Ideologie. Aber und man kann natürlich auch fragen, ob die Verfassung ein bisschen mit Füßen getreten wird. Das darf man sich fragen, finde ich. Und man darf sich fragen, ob wirklich andauernd überprüft wird oder oft genug überprüft wird, wie gerade der Stand ist, was er ja auch sagt, und die Maßnahmen gerechtfertigt sind. Mhm. Aber ich kann nicht behaupten, es wird nicht andauernd überprüft, weil das ist eine steile Behauptung, die wahrscheinlich so nicht stimmt.
Ja.
Und selbst dann muss man in Betrachtung ziehen, wie sind denn die Möglichkeiten ständig zu überprüfen und in welchen Intervallen. Also und zu dem, wie es in den anderen Ländern ist, da hat die New York Times einen interessanten Artikel jetzt am Wochenende gehabt, weil ich lese ja die New York Times. Eigentlich ist natürlich nur online. Und wo sich Wissenschaftler auf der ganzen Welt fragen, warum der Coronavirus in teilweise benachbarten Ländern so unterschiedlich frequent tötet auch.
Ja.
Im Iran zum Beispiel gibt es Massenbegräbnisse, im Irak, Nachbarland, 100 Tote.
Ja.
Weniger als 100. Die Dominikanische Republik hat 7600 Fälle. drüben in Haiti, was ja wirklich ein Land ist, was ja irgendwie von Pest und Cholera geplagt wird, ne, gibt's 85. Und man fragt sich jetzt natürlich, und das fragt sich ja auch der Bakhti, liegt's am Klima, liegt's an der Gesellschaft, liegt's am Gesundheitssystem? Und da kommen wir natürlich gleich in ein unangenehmes Fahrwasser, was so Vorurteile betrifft. Auch da muss man vielleicht einräumen, dass das Gesundheitssystem in Italien nicht deckungsgleich mit unserem ist, aber that's not for us to judge. Weißt du, das ist nicht, wir können es nicht hinstellen und sagen, die Italiener.
Sicher
der Italiener. Da muss man sehr aufpassen. Und es gibt eine These, dass man sagt, es ist einfach, wir sind noch früh in der Epidemie und time is the great equalizer im destruktiven Sinn. Es wird sich schon noch alles so nivellieren im Sinne von Sterbefällen. Nur es hat sich halt noch nicht genügend ausgebreitet.
Irgendwie. Ja. Man hat ja sich sowieso am Anfang gefragt, wie werden denn die ganzen Wissenschaftler, also so die ganzen Corona-Skeptiker, sich dann irgendwann Zahlen erklären, wie weiter wir in der Epidemie voranschreiten. Also, dass wir jetzt in den USA locker gut auf die 70.000 Tote zugehen. Und Wodak habe ich gestern noch mal was gelesen, ich konnte das nicht ganz lesen, aber.
Wir haben schon mehr, glaube ich, wir haben jetzt 100.000
Tote? Nein.
In Amerika?
Nein.
Ja, hab ich heute gelesen, oder?
Ja?
Ja. Sag doch noch, sprich weiter.
Nee, 70.000. Wir haben 1 Million Infizierte und ich glaube, es geht auf die 70.000 zu. Wie dem auch sei, wo dann sozusagen, und was wir wissen, ist, dass deutlich mehr farbige Amerikaner an Corona sterben. Und wo man jetzt sagen würde, der erste Blick, also ich würde denken, New York Times schreibt auch so, es ist natürlich, das ist Rassismus systematischer, dass Leute sich mehr anstecken, weil sie in anderen Jobs arbeiten oder nicht arbeiten, dicht aufeinander hängen, sonst was. Und es kommen jetzt Erklärungen dazu, wie dass schwarze Menschen auf irgendwelchen medizinischen Gründen stärker auf das Coronavirus reagieren. Ich glaube, es werden noch schlimme Theorien an uns herangetragen werden.
Ja, ich weiß auch nicht, woher ich das mit 100, wahrscheinlich war es eine Prognose. Ja, genau. Aber so ist es mit falschen Zahlen. Man denkt, man hätte was gelesen, ne? Man denkt, man hätte was gelesen oder gehört. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt bei einem Hausarzt und du vertraust ja deinem Hausarzt. Erinnere dich an unsere guten beiden Hausärzte, Meltzer und Burkle.
Ja.
Den haben wir alles geglaubt. Wenn da jetzt einer auf dich einbaktiert, denkst du auch anders drüber nach, als wenn du einen Link kriegst von KenFM, ne?
Ja.
Ja.
Wobei ich die Woche schon überrascht war, von wem ich alles Links von KenFM bekam.
Oh je.
Oh je.
Oh je. Okay, aber natürlich, das wollte ich noch sagen, natürlich, also diese, es macht uns alle so ein bisschen misstrauisch, ob das gerechtfertigt ist, weil es natürlich ein Hü und ein Hot ist.
Ja.
Weißt du, was sagen wir zu Schweden? Was sagen wir zu Schweden? In Schweden scheint es ja irgendwie alles, scheint es ja auch nicht wirklich schlimmer zu sein, ne? Also das habe ich wirklich nachgelesen. Doch. Nein.
Ach so.
Das nicht? Ist wieder zurückgegangen.
Gut. Ach so.
Übers Wochenende, ja, oder über die letzten Tage. Nein, es ist nicht schlimmer.
Aber wenn du es vergleichst mit anderen skandinavischen Ländern?
Oh Gott, ja, siehst du,
jetzt stellst du wieder die eine Frage. Los. Ja, mit. Natürlich.
Ja, nein, aber ich kann ja, ich habe einen Artikel gelesen, wo es heißt, nee, es bleibt auf einem erträglichen Niveau, also wie bei uns. Mhm. Und ja, da hatte man dem, ich sag mal, dem Bürger etwas mehr zugetraut oder etwas mehr vertraut. Und natürlich macht das, stellt man Fragen. Man stellt, natürlich kann man sich ja auch fragen, warum eigentlich jetzt Masken und warum nicht vor 5 Wochen, klar, weil es keine gab, aber warum gibt es jetzt eine Maskenpflicht und warum war es nicht vorher so? Also ich hätte vorher schon einen im Supermarkt aufgesetzt, so ist es nicht. Oder hab ich auch.
Naja.
Es ist alles so ein bisschen, um auf das Thema der letzten Woche zu kommen, es ist ein bisschen Impro alles.
Ja, aber seine Meinung zu ändern aufgrund von Faktenlage ist, finde ich, eher ein Zeichen von gutem Führungsstil. Weißt du, die Idioten, die Verschwörungstheoretiker, die bleiben bei ihrer Meinung.
Ja, natürlich, das kann man, so kann man es sagen. Man kann aber auch sagen, Meinungen lange ignoriert zu haben und dann irgendwie zu sehen, ah shit, ist auch nicht unbedingt, weil dann wärst du bei Trump, ne? Wenn du so argumentierst wie du, dann kannst du sagen, das ist ein guter Führungsstil, weil der ändert ja tatsächlich ständig seine Meinung. Ist polemisch jetzt von mir, aber nur eben auch so einen Satz kannst du nicht einfach so unkommentiert stehen lassen. Genau wie wenig ich sagen kann, das ist alles nicht systematisch und deshalb ein Grund für Misstrauen. Wir müssen, glaube ich, einfach sehen, dass da, dass das stellenweise nicht grundsätzlich, ich will gar nicht, ich misstraue weder grundsätzlich Virologen noch Politikern, aber es regiert stellenweise das Chaos. Hm. Rüdiger und ich habe in den letzten Jahren viel Zeit in Krankenhäusern verbracht und ich sagte, ich habe den Ärzten da immer vertraut und immer denen Folge geleistet und im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, ja, die Schulmedizin weiß, was sie da tut. Trotzdem sind da Sachen passiert, weil Blutprobenakten, irgendwas verschlammt wurde einfach, wo Leute, auch die mir nahestehen, in Lebensgefahr geraten sind, einfach so, weil, ah, shit. Und auch in diesem ganzen Corona-Fall, das Wesen des Coronavirus ist tatsächlich auch, shit happens. And a lot of the fucking times. Es ist einfach so. Also dieses alte Dings vom menschlichen Versagen. Das darf man halt nicht gleichsetzen mit, es ist alles scheiße, man kann niemandem vertrauen.
Mhm. Ja.
Aber wenn man sieht, wie es an Krankenhäusern zugeht, zum Teil, du weißt es ja selbst, was da sein kann, muss man sich über die ein oder andere Holter-die-Polter-Maßnahme und die Zurücknahme der folgenden und die Verwirrung, die folgende konsequente Verwirrung der Bevölkerung nicht wundern. That's all I'm saying.
Ja.
Ja. Und natürlich wir wollten eigentlich Impro-Comedy machen. Ne?
Okay, harter Wechsel. Ja, ich bin noch.
Nein, genau. Der Wechsel kommt gar nicht.
Ja, ach so.
Es ist nur ein Übergang.
Ah.
Aber wir haben es nicht gemacht, weil, ehrlich gesagt, wir waren ein bisschen mürbe Mitte der Woche.
Doch, harter, also, ist ein neues Thema, ne?
Nee.
Ah, ich komme gleich. Ach, du kommst nochmal zurück. Okay, alles klar.
Ja. Ja, also ich war ein bisschen mürbe Mitte der Woche und die Vorschläge, die von unseren Hörern kamen im Netz, waren auch nicht so, waren super, die wir hatten, aber es waren nicht so viele, dass wir uns wirklich so ein Potpourri aus Vorschlägen irgendwie hatten, was wir uns vorgestellt haben. Wir machen es an anderer Stelle. Auf jeden Fall war ein Impro-Thema, und das möchte ich nochmal hervorheben, von unserem Freund Heiko, der hat gesagt, Virologen, ich weiß, wer war es nochmal?
Wonak, den Bakti kann man auch gut nachmachen. Ja, genau. Eigentlich.
Treffen sich und skypen.
Und zoomen.
Zoomen natürlich. Und am Ende kommt Spitze und sagt, jetzt Schluss mit Online-Zeit.
Ja, egal wie spitz du bist.
Ja, Manfred ist Spitze.
Ja.
Das fand ich sehr gut.
Fand ich auch.
Und das wollte ich nur dazu sagen. Und ich hatte nämlich auch mir ein Impro-Thema überlegt. Ich habe gedacht, Rüdiger, stell dir vor, wir simulieren ein Gespräch. Next best funny guy, nennen wir ihn Kastorf. Steckt deine Oma mit Corona an und sagt zu dir, sorry, not sorry, weil ich bin halt Fatalist und habe keine Angst vor dem Tod. Und jetzt improvisiere das Gespräch mit ihm danach.
Mhm.
Das war mein Impro-Vorschlag.
Okay.
Ja. Machen wir jetzt nicht. Mhm. Aber nur mal so als Dings. Was würdest du zu Frank Kastorf sagen, wenn er deine Oma mit Corona angesteckt hätte?
Ich finde, er hätte mal auf Frau Merkel hören sollen. Er sagt, es beleidigt seinen bürgerlichen, seine bürgerliche Erziehung.
Ist schnell beleidigt, ne?
Ist schnell beleidigt, ja. Ist schnell beleidigt. Wir sind jetzt gerade auch schon mitten irgendwie dumm.
Da sind wir die ganze Zeit eigentlich.
Ja, beleidigt seine bürgerliche Erziehung, wenn Frau Merkel ihm sagt, er soll sich die Hände waschen. Da würde ich jetzt vielleicht sagen, vielleicht kommt es seiner bürgerlichen Erziehung mehr entgegen, wenn er es auf Französisch von Macron hört. Die Botschaft eigentlich ist die gleiche. Ja, er soll sich die Hände waschen. Ja, es klingt wie ein trotziges kleines Kind. So, ich will aber nicht. Ich will aber nicht, dass das so ist. Und
ja,
ich glaube.
Und so will man doch, Frank Castorf, so will man doch auch nicht klingen, oder?
Dazu will man so. Und natürlich ist man da voll in der Schwierigkeit drin. Frank Castorf war mal wirklich ein Gott für mich. Als Ende der 90er Jahre, als ich nach Berlin gekommen bin, Volksbühne, es war der absolute Oberknaller. Wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so dass das Kindische und das Trotzige und dieses auch mit einem kindischen Trotz, sag ich mal, an was ich weiß, irgendwelche Stücke-Klassiker ranzugehen, an große Inhalte und dadurch wirklich sehr gute Unterhaltung zu schaffen, war vielleicht auch damals schon. Also das Kindliche war auch damals, Anarchische ist auch da in den Inszenierungen schon drin, um da jetzt vielleicht noch irgendwie eine Brücke schlagen zu wollen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
Naja, ich meine, das braucht man vielleicht auch als Künstler und als Intendant.
Ja. Nur im Zusammenhang mit Corona, wenn es auf den Virus trifft, not helpful.
Ja, du musst halt auch einfach nicht, also zum einen muss man halt auch nicht wirklich jedem ein Mikro vor die Fresse halten zu dem Thema und vor allem muss nicht jeder ins Mikro was rein sagen.
Naja, pass auf, aber trotzdem ist Castorf.
Sagen wir als Podcast.
Sagen wir jetzt. Aber trotzdem ist Castorf nicht schlecht. Und ich finde es auch lustig, dass die Berliner Corona-Leugner sich ihren Treffpunkt vor der Volksbühne haben.
Ah ja.
Ja. Jeden Samstag, Bernie.
Ja, ich weiß, ich bin da schon mal durchgefahren.
Ja, oh. Du bist ja mutig. Mit was bist du durchgefahren?
Fahrrad.
Ah ja.
Gut. Und hab aber die Polizei so gefragt, hätte fast Bullen gesagt.
Ja.
Sagt man das noch?
Nein.
Hätte die Polizei so gefragt, darf ich hier durch? Und die so, klar. Das war gut, oder?
Ja, das ist klar. Ja, ja. Ja, whatever, man. Ja. Ja. Ja, knock yourself out. Ja. Ja. Nee, pass auf, ich glaube, nochmal zu, warum Castorf? Ich glaube, dass ich gerade, also, ich glaube, viele Leute aus dem ehemaligen Osten, jetzt fangen wir das nächste heiße Thema an, fühlen sich besonders durch diese Corona-Regeln, den Lockdown, also Lockdown, wie stark oder besonders angeteased, weil sie ist einfach, sagt hier, das Wegnehmen meiner Freiheit, das kennen wir schon. Das erinnert sie alle mächtig auf einem ganz sehr basic Level an die DDR.
Aber ja gut, da argumentiert man aber auch mal wieder so, manchmal sind die Ossis besonders obrigkeitshörig, dann sind sie wieder besonders rebellisch, sonst irgendwie, ich finde es immer gefährlich mit den ostdeutschen Klischees.
Ja.
Ja, I'm just saying.
Na gut, also ja, okay.
Bleiben wir doch bei den Westdeutschen. Mm. Boris Palmer. Eigentlich, da will ich gar nicht so viel drüber. Weißt du, Boris Palmer, wer quasi hinterm Mond war diese Woche und
niemand, ja, genau.
Wir können es ihm nicht verdenken oder ihr. Boris Palmer hat es gesagt, ich sag's ihm mal ganz brutal. Und wenn so ein Satz so anfängt, bin ich eigentlich schon weggeklickt. Das will eigentlich gar nicht mehr hören, was nach der Präambel kommt. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Okay, man. I'm out of here. Mhm. Wenn man jetzt wirklich nur wissen wollte, wie es weitergeht, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.
Ja. Bernie, es gab einen Verkehrsunfall gegeben. Da waren in einem Auto sind 6 Leute gestorben. Aber es ist nicht so schlimm, weil 3 hatten Vorerkrankungen.
Ja. Mhm. Easy peasy.
Easy peasy.
Ach, Boris Palmer, ich weiß nicht. Was ist da los? Ich meine, natürlich kann man sagen, es sind halt Narzissten oder die wollen halt mal einen raushauen oder vielleicht sind es einfach so PR-Fuzzis wie der Lindner. Ja, aber trotzdem, die Wirkung ist ja trotzdem eine andere, als wenn wir es im Podcast sagen und uns 1000 Leute zuhören. Da hören halt eine Menge mehr, Millionen zu und dann ist das halt keine gute Message irgendwie. Mhm. Es ist wie, man muss sich seiner, Spider-Man, weißt du, man muss sich seiner Verantwortung.
Yeah. Great powers come.
With great powers come great responsibility. Ja. Ja, so ist es. Und also, ich will ja gar nicht großartig rumhaken auf den Boris Palmer. Ich finde ihn blöd, auch vor der Aussage. Ich finde ihn schon ein Hans Kasper, der irgendwie Theater für uns macht. Also, ob wir sonst nichts zu tun hätten. Und übrigens, es gibt keinen Grund mehr, Christian Lindner einzuladen. Ich glaube, die Partei wählen im Moment irgendwie 2% oder so in Deutschland. Bitte, es gibt wirklich keinen Grund, außer seine Hot Takes zu hören. liebe Medien, ladet bitte nicht mehr Christian Lindner ein. Der macht Politik,
okay.
Distinktionspolitik, der sieht, okay, vielleicht können wir wieder über 2% kommen, wenn wir jetzt sagen, das wird alles, ist alles viel zu streng und unsere Freiheit ist in Gefahr. Und so macht man keine Politik in Corona-Zeiten. Das ist schäbig.
Pass auf, der Vollständigkeit halber wollen wir noch kurz die Wie-Dumm-Liste diese Woche, die grobe, vervollständigen. Also ich mach mal, Xavier Naidu ist natürlich nach wie vor drauf, auf einen der Spitzenplätze. Attila Hildmann, neun in den Charts.
Don't go there. Aber immer schon. Immer Attila immer Hildmann schon. Eigentlich, ja. Ich hätte mal ein Interview machen sollen mit ihm für so eine Zeitung. Und dann habe ich nachgelesen, was der so auch das lange vor Corona so von sich gibt. Und dann habe ich gesagt, a hard pass on that.
Ja. Und ganz neu auf der Liste Elon Musk.
Ja.
Unser Tesla.
Ja, wobei, pass auf, da ist die Drastik der Formulierung. Wenn man sich den ganzen Ausschnitt des Interviews anhört, er fängt schön harmlos an. Er sagt, man merkt auch, der Mann ist aufgebracht und beunruhigt.
Mhm.
Nur dann geht er einen Schritt zu weit und sagt, das ist ja wie Faschismus.
Faschistisch.
Naja. That shit don't fly.
Elon.
Yeah. That shit don't fly. Ja, genau. Und es gibt ja viele. Und dann weiß ich, also Martin Kesici, es ist halt auch schon ein bisschen so, man merkt auch so die geistigen, künstlerischen, ausrangierten. Naja, lassen wir das.
Gut.
Lassen wir es einfach.
Das ist gut. Okay, was haben wir noch für Themen, Bernie?
Wir haben Kultur.
Kultur.
En masse.
Ben, es gibt auch eine neue Straßenverkehrsordnung, aber die können wir auch nach Kultur bringen.
Ja, stimmt, du machst ja eine Reportage.
Okay. Ich muss keine Reportage bringen. Ich fand's ganz interessant. Ich habe mir die neue Straßenverkehr, ich habe meinen Führerschein ja abgewählt, das habe ich ja schon.
Lass mich bitte den Jingle einsingen.
Sing den Jingle ein.
Reportage.
Herzlich willkommen zur Reportage. Bernie. Ich habe meinen Führerschein abgegeben, habe auch ein Bild davon gepostet auf unserer Facebook-Seite. Ja. Nick hat sich gemeldet, hat gesagt, wie diese schöne Patina vom Führerschein ist. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Das stimmt natürlich, seinen Impfausweis und seinen Führerschein, Bernie, den behält man bei sich. Hast du noch deinen ersten Führerschein?
Irgendwo, ja.
Ach so, irgendwo. Ach, du hast irgendwann aufs Kärtchen umschreiben lassen.
Ja, Kärtchen.
Warum hast du das gemacht? Gibt's einen Grund?
Ja, der alte Führerschein von Bernie, der hat so der Haut ausgeschaut. Ich hast da quasi nimmer lesen können.
Ah, zu viel Patina.
Ja, und außerdem hat er nicht in den Geldbeutel passt.
Okay. Vielleicht sollte ich das auch irgendwann machen, wenn ich ihn wieder kriege oder so. Naja, ich, also wenn, meine ich jetzt rein zeitlich nicht, falls. Genau, es war auch schon mein zweiter Führerschein. Mein erster ist mir geklaut worden bei McDonald's in Gießen, wo mir eine Brieftasche geklaut wurde. Und ein halbes Jahr später, nachdem ich alle Dokumente neu hatte, stand ein McDonald's-Mitarbeiter vor meiner Haustür, sagte, guck, diese Brieftasche haben wir gefunden, ganz unten in unserem Müllcontainer. Da hatte einer die Reste reingeworfen, hatte nur das Bargeld rausgenommen. Aber das nur nebenbei. Nee, ach du, Reportage, ich sagte mal so, man ist den Führerschein jetzt deutlich schneller los. Also schon bei 21 km/h drüber innerorts und 26 km/h außerorts. Wie findest du das, Bernie?
Na, also ich als Nicht-Autofahrer und eigentlich als Befürworter von einer Abschaffung von Autos generell, selbst ich muss sagen.
Genau, radikalisiere dich direkt am Anfang so sehr, dass eh keiner mehr zuhört.
Das ist nicht so radikal.
Das ist gemein.
Ach so. Wenn ich sag, ich bin
Abschaffung von Autos, nicht radikal?
Naja, ist es radikal? Aber wenn man es langfristig denkt, langfristig, so wie ich, in den nächsten 50 bis 100 Jahren, ist es plötzlich nicht mehr so radikal.
Das stimmt. Das ist vielleicht.
Ja, das gut, ist eine Beobachtung. Aber ja, und ich wollte mich jetzt natürlich aus dem Fenster lehnen, damit meine These mein Take hotter wird. Ja,
alles klar.
Ich finde es ein bisschen zu hart. Die Verschärfung.
Okay, also Autos sollen ganz weg. Aber solange man noch fahren darf, soll man auch mehr als 21 km/h in Ordnung zu viel fahren.
Nein, das Bußgeld finde ich ist. Also der Führerschein ist zu schnell weg und das Bußgeld zu hoch.
Ja, also
weil's oft.
Der ADAC spricht von einer oder Autobild von einer ADAC oder Autobild ist auch gemein, ne? ADAC
ist dasselbe.
Ist nee, eben nicht.
ADAC ist ein Scherz.
Ach so, entschuldige. Ja. Ne, hätte man auch denken können, nein, zu der Autofahrerlobby. Also er redet von einer Führerschein-Vernichtungsmaschine.
Weißt du warum? Ich bin nie schnell gefahren.
Ah.
Und ich habe wirklich auf der Autobahn, ich bin nie gerast, ich glaube, ich habe auch nie wirklich Leute groß gefährdet, oder ich bin eher passiv gefahren, aber ich habe oft so Strafzettel bekommen. Ich
glaube, defensiv ist das Zauberwort.
Ja, ich bin defensiv gefahren, aber oft Strafzettel und Punkte bekommen.
Aha.
Und immer, also oft an der Grenze zum Führerscheinentzug. Und weißt du wann meistens?
Wann?
Irgendwo in Brandenburg.
Also das ist jetzt wirklich ein Hot Take. Ja,
es war so. Der Klassiker, Entschuldigung.
Also du fährst eigentlich richtig. Du machst nie was falsch und defensiv. Aber in Brandenburg wollen sie dir ans Leder. Oder was willst du damit sagen?
Nein, weil ich halt viel auf Ausflügen war.
Ja.
Auch Mecklenburg-Vorpommern natürlich auch.
Oh ja, die auch.
Und mein Klassiker ist 70er-Zone.
Ja.
Und ich check noch nicht, dass es 70 ist, übersehe, fahr unaufmerksam, das gebe ich ja zu, und fahre aber dann halt einfach.
So ist ja mir auch passiert, ja. Und auch in Brandenburg.
85.
Ja.
Oder so.
Na gut, 85 hast du ja kaum Problem eigentlich.
Bei 70, 85?
Bei 70, 85, ja.
Doch, ist schon ein Problem.
Naja, du zahlst ein bisschen was, aber du bist den Führerschein nicht los.
Ja, aber ich krieg einen Punkt.
Bei 15 km/h außerorts?
Ja, nicht?
Nein.
Nee?
Nein.
Wo hatte ich dann die ganzen Punkte?
Ja, weiß ich nicht, Bernie.
Also ich hatte
auf jeden Fall wegen der Flasche Whisky in der Hand. Ich weiß es nicht.
Ja, dann war es mehr vielleicht. Trotzdem, ich würde sagen, dass das ist eigentlich, mein Argument ist nicht wirklich haltbar, gebe ich jetzt auch zu.
Deshalb rede ich so gerne mit dir über Mobilität,
Bernie. Ja, aber ich habe viele Punkte gesammelt und ich empfinde mich als defensiven Autofahrer.
Okay.
Gut. Wir werden ja sehen, wie es mit meinem
Interessant, also was ich ganz gut finde, ist in der Stadt ist, es wird höher geahndet, parken in zweiter Reihe. Es wird so ein bisschen.
Oh, das wäre.
Also, die bisherige STVO.
Die Infrastruktur ist ja, vom Wedding wird zusammenbrechen, ja, wenn es.
Ist er autozentriert und war darauf ausgerichtet, dass man einen möglichst schnellen sozusagen Verkehrsfluss hat für Autos. Dieses Paradigma bröckelt, Bernie, bröckelt. Es gibt extra Schilder jetzt für Zweiradfahrer. Also zum Beispiel, es gibt das neue Überholen, es gibt neue Schilder, Bernie, musst du dir merken. Es gibt ein Überholverbot für, also das Auto keine Zweiräder überholen dürfen. Es gibt Rechtsabbieger Pfeile für Fahrräder. Es gibt Parkplätze für Carsharing-Autos. Es gibt extra ausgewiesene Parkplätze für Lastenfahrräder.
Oh, das klingt ja super.
Ja, also ich bin.
Das klingt ja sehr gut.
Ja. Dann sind auch so Sachen drin wie, aber jetzt komme ich wieder zum Autofahren, natürlich Rettungsgasse, wer keine Rettungsgasse bildet, wird natürlich belangt, aber auch ganz hart, sage ich mal, Leuten, die die Rettungskasse selber benutzen, sich also an Rettungsfahrzeugen hinten dranhängen,
wird unmächtig geahndet. Oder die am Standstreifen schon 4 Kilometer rechts vorbeifahren, weil sie sagen, ich muss ja eh gleich abbiegen.
Das stimmt. Ja, dazu habe ich jetzt nichts gefunden, aber könnte mir vorstellen, dass es auch dabei ist.
Aber das Phänomen kennst du, ne?
Ja, das Phänomen kenne ich. Ja. Würde ich auch nie tun.
Ich habe es mal auf der Autobahnbrücke von Sinzing gemacht, aber da war es nur 1 Kilometer.
Mhm.
Siehst du, ich lerne auch dazu und hinterfrage meine Aussagen von vorher und denke. Ja.
Okay, aber in Brandenburg hätten sie dich erwischt. Blitzer-Apps sind jetzt so richtig verboten, wobei ich nicht weiß, wie das
rechtlich sein soll.
Nee, rechtlich nicht, aber wie das sozusagen herausgefunden werden soll. Darf die Polizei sagen, kann ich mal bitte ihr Handy sehen? Aha, da läuft ja die TomTom-App.
Ja, das geht nicht, sorry.
Das geht wahrscheinlich nicht.
Und außerdem eine Blitzer-App ist ja nicht schlecht, weil dann fährst du ja langsam.
Ja, das wiederum finde ich jetzt eine starke Vereinfachung. Ja, du fährst natürlich langsam, wo der Blitzer steht, aber sonst gibst du Vollgas. Die Kollegen, die ich kenne, wo ich arbeite, die haben eine Blitzer-App drin, damit die überall 180 durchdübeln können.
Ach so.
Ja, ja.
Okay, da bin ich vielleicht naiv, weil ich habe früher immer Radio gehört und da kam bei Star FM die Blitzermeldungen. Ja. Yes, I've listened to Star FM.
Und jetzt haben wir hier noch Verkehrsdetektiv Manfred. Manfred, was möchtest du sagen?
Ich wollte sagen, hier auf der Mittelstraße, da ist ein Blitzer, passt ein bisschen auf, Leute.
Okay. Auf jeden Fall hatte ich dann gedacht, ach, guck mal, wenn die jetzt da blitzen, dann blitzen die ja vielleicht irgendwie auch auf der Grabbeallee. Oh Scheiße, ich bin mal besser vorsichtig.
Ja.
Ich reiß mich mal besser zusammen. Aber natürlich, wenn die meisten Leute das so nutzen, wie du beschreibst, dann nehme ich wieder erneut alles zurück.
Gut.
Genau wie mit Brandenburg.
Ach, herrlich, ich rede wirklich gern mit dir über Mobilität.
Ja. Ja, weil du, ja, genau.
Ja.
Oh, da trifft ein bisschen Spott aus dir.
Nee, ein bisschen Spott, weil du gerne so heiße Sachen raushaust.
Ja.
Naja.
Ja.
Gut, das machst du wahrscheinlich in anderen Themen auch, nur da kann ich dich nicht so.
Da kriegst du mich nicht, ne?
Da krieg ich dich nicht.
Ja, aber Entschuldigung, ich stell mich auch hin und nehme quasi nach dem Hot-Take, räume ich noch ein, dass ich Unsinn geredet habe.
Ja. Du hast deine Meinung revidiert aufgrund der Faktenlage.
Ja, und aufgrund meines Gegenübers auch. Also ja. in der Diskussion.
Sehr gut.
Das heißt, es ist nicht alles verloren bei uns.
Es ist eben.
Okay.
Eben ist auch eine gute Antwort darauf. Eben.
So.
So.
Ist die Reportage zu Ende?
Ich fürchte, ja.
Das war die Reportage.
Reportage. Eine höchst durchschnittliche Reportage.
Ja, also.
Ist okay, angemessen.
Nach so langer Zeit.
Ja, muss ja auch mal wieder reinkommen.
Ja. Kulturprogramm. Wusstest du, dass Trolls World Tour, Der neueste Ableger der Trolls-Saga. Mhm. Weißt du, was kennst du Trolls? Die Zeichentrick-Serie? Von der gibt es Kinofilme?
Ja, Justin, das ist mir schon Timberlake sehr empfohlen worden.
Die Musik dazu?
Ich konnte es meinen Kindern noch nicht.
Ist dir schon sehr empfohlen. Von wem, wer bitte empfiehlt denn das?
Jemand.
Dein Sohn?
Nein, jemand, den ich kennengelernt habe beim Deutschen Filmpreis. Ich glaube, er war ein Cutter. Er kam aus der Schweiz. Mehr kann ich dir über ihn nicht sagen. Außer, dass er sagt, seine Kinder gucken gern Trolls.
Ja. Also, ich finde es nicht so wirklich super spaßig. Aber es ist einer der wichtigsten Filme aller Zeiten, Rüdiger.
Moment, das ist geil. Wer hat dir das denn bitte empfohlen? Also, ich würde es niemals gucken. Aber es ist einer der besten Filme aller Zeiten.
Wichtigsten.
Ach so.
Entschuldigung.
Okay, wichtigsten.
Das ist genau zuhören. Okay. Das ist auch wichtig. Nämlich, der hat nämlich über 100 Millionen Dollar in kürzester Zeit angespielt. Ich habe jetzt gerade die Dings nicht dabei, ich glaube in 2 Wochen oder so, weil der Film nicht ins Kino kam, weil aus bekannten Gründen und einfach direkt gestreamt wurde, direkt straight to Video on Demand. Früher ein Schimpfwort, jetzt Zeitgeist. Und das hat tatsächlich, da ist den Filmstudios der Arsch und den Kinobetreibern und ganz vielen in der Branche, ist der Arsch ein bisschen auf Grundeis gegangen.
Ja.
Weil was macht man jetzt mit Vertrieben von Filmen, wenn man merkt, okay, man könnte sie mit demselben Profit einfach an die Haushalte syndizieren.
Fucking hell.
Ja,
und ja, das macht einem Angst. Verstehe genau. Ich.
Und deshalb ist es tatsächlich so, dass die Medien sagen, es ist nicht nur Trolls World Tour, sondern it's fucking Trolls World Tour, man. Mhm. Es hat die Dinge verändert. Mhm. Und zwar nachhaltig, das kann man jetzt schon sagen.
Okay, ja. Interessant.
Okay, also wir haben verschiedene Sachen geguckt. Rüdiger, du fängst an.
Ich fange an. Was habe ich denn alles geguckt? Ich habe aus einer Laune raus, wie das manchmal am besten ist, geguckt L.A. Originals. Dokumentation über Mr. Cartoon, über 90er Jahre Los Angeles. Den Tätowierer Mr. Cartoon und den Fotografen Esteban Oriol, die, die Chicano, Cholo-Kultur so richtig.
The what now?
Cholo, das habe ich jetzt.
Ich verstehe nur Bahnhof, ehrlich gesagt.
Nur Bahnhof? Ja. Die Chicano-Kultur gezeigt haben?
Sagt mir nichts.
Sagt dir nichts?
Nein.
Naja, so mexikanische Original Gangster Los Angeles 90er Jahre Lowrider fahren.
Und das nennt man Chicano Kultur.
Chicano, ich glaube.
Das wusste ich nicht.
Nee.
Na, ich würde es nicht anzweifeln.
Ach so, jetzt bringst du mich völlig. Ich habe das Wort Cholo habe ich jetzt ein bisschen benutzt, ohne das jetzt nochmal nachzugucken.
Du knock yourself out mit dem Thema. Ich sag ja nur, dass mir kein Begriff war.
Ja, Chicano Style.
Rüdiger Google panisch.
Der Chicano Style fand seinen Ursprung in den 40er Jahren New Mexico und führt auf die mexikanisch-amerikanische Lebensweise.
All right.
Genau. Ist du nur eine Empfehlung, ist nicht die bestgemachteste Dokumentation der Welt, aber es ist wirklich toll. Und die Jungs da drin und des Lebens in den 90er Jahren und wer sich da alles hat tätowieren lassen von Mr. Cartoon, jeder, der was auf sich im Hip-Hop auf sich gehalten hat in der Zeit, hat ein Tattoo von Mr. Cartoon. Und es erinnert schwer an, darüber haben wir auch geredet, über Grand Theft Auto.
L.A. Das, Originals.
Ja, genau. Und sehr schön ist, weil dann siehst du die ganzen Rapper, die sich in der Zeit haben und Hip-Hopper Tattoos haben machen lassen, Xzibit und Snoop Dogg und 50 Cent und große Kerle und irgendwann steht da so ein kleiner, blonder, weißer Hänfling, der mal ganz fröhlich ist auch, der ist so richtig fröhlich, dass er auch so ein Tattoo hat und das war dann Justin Timberlake.
Achso, ich dachte, du sagst jetzt, my name is,
Eminem auch.
My name is Slim Shady.
Ja, auch der hat ein Tattoo von ihm, liebt es sehr und zum Beispiel, er hat doch auf der Schulter das Tattoo von seiner Tochter. Das ist zum Beispiel ein Mr. Cartoon. Tattoo.
Okay.
Ja.
Okay, ist notiert.
Ja, es ist ganz interessant. Ich mache einfach mal weiter. Was habe ich noch geguckt? Ich habe geguckt, was ich jetzt hier laut sagen sollte, aber ich habe The Great Escape nochmal gesehen. Gesprengte Ketten. Habe das als Kind damals mit meinen Eltern gesehen und das war so eine Erweckungsveranstaltung. Ich habe noch nie so einen Film gesehen gehabt.
Steve McQueen bricht aus einem Nazi-Gefängnis aus, ne?
Aus einem Kriegsgefangenenlager. Genau.
Ja, nicht Nazis?
Ja, schon. Genau. Naja, Nazi-Gefängnis ist jetzt so ein bisschen, es gibt verschiedene Formen von Gefängnissen.
Auch
ja,
da muss man differenzieren, ne?
Ja, findest du nicht?
Ja, nein.
Doch, muss man in dem Fall wirklich? Naja, weil das so ein bisschen so ein Narrativ des Films ist, dass sie sind sozusagen, sie sind Kriegsgefangene und die Deutschen, die sie dort sozusagen gefangen gehalten, sie sind, dieses Kriegsgefangenenlager steht unter dem Kommando der Luftwaffe. Also man hat so eine Art, es ist so ein bisschen was Gentleman unter sich. Es ist so ein bisschen Räuber und Gendarm, was man vielleicht auch anzweifeln könnte. Das ist also der Kommandant, der deutsche Kommandant dieses Lagers, Luftwaffenkommandeur, ist kein völliger Unsympath. Er sagte, ich muss sie davon abhalten, hier, dass sie ausbrechen. Und die Engländer und Amerikaner und Franzosen und Polen, die da drin sind, sagen, naja, wir können aber nicht anders, wir sind Soldaten, es ist unsere Pflicht, hier ausbrechen zu wollen. Und es ist so ein bisschen, was ist so ein bisschen wie ein Heat. Fällt mir gerade auf. Ist so ein bisschen so, was machst du hier? Ich drehe Dinger. Ja. Und ich werde dich davon abhalten, Dinger zu drehen. Das ist so ein bisschen. Und dann kommen irgendwann die richtig bösen Nazis. Und dann läuft die Sache nochmal anders.
Okay. Dann Fazit?
Ein sehr spannender Film.
Ja?
Ein sehr unterhaltender Film. Und ich kann auch nur sagen, Tochter ist auch darauf mächtig abgefahren. Ja, trotzdem dieses Gentleman-Spiel, was ich eben beschrieben habe, zwischen denen, das kann man auch nochmal hinterfragen, ob das alles so war und wirklich, es ist ein bisschen Schönfärberei, glaube ich auch. Trotzdem ist, ja, interessanterweise, als der Film in Deutschland lief, am Ende, nee, das wäre ein Spoiler, ich kann es nicht erzählen. Es wurde eine Szene rausgeschnitten.
Great Escape kann man spoilern. Okay, Spoiler für Great Escape.
Genau.
Go.
Ein paar der schlimmsten Ausbrecher, die schon mehrfach ausgebrochen sind, werden am Ende erschossen auf freiem Felde. Von der Gestapo. Und diese Szene wurde rausgeschnitten, als der Film in Deutschland gezeigt wurde, weil man Angst hatte, dass man die Deutschen zu sehr gegen sich aufbringen würde, dass sowas geschehen ist. Aber so ist es natürlich passiert.
Basiert auf Tatsachen auch.
Basiert auf einer wahren Geschichte, ja.
Ja. Okay. Weiter.
Was habe ich noch gesehen? Ich habe ich habe jetzt einen Hulu-Account, Bernie. Ich habe 3 Folgen geguckt. Worüber haben wir schon mal geredet haben? Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles geredet haben. High Fidelity. Serie mit
Zoe Kravitz.
Danke. Ich wollte Zoe de Chanel sagen, aber sie heißt natürlich Zoe Kravitz und ist die Tochter von Lenny Kravitz.
Und ist jemand ganz anderes als Zoe de Chanel.
Ja. Und ist aber auch bezaubernd. Und High Fidelity beruht natürlich auf dem Roman von Nick Hornby. Es ist übertragen nach New York. Die Hauptfigur ist weiblich und es geht um Musik und es geht um Beziehungen. Und es ist ganz nett, aber ich würde keine Empfehlung irgendwie aussprechen. Es muss noch in die Gänge kommen nach 3 Folgen. Und es hat irgendwie noch keinen, es hat noch keinen Witz. Es kommt nicht aus dem Pötten.
Ich habe den Trailer gesehen und ich fand, der Witz erschien mir etwas, der Witz und die Witz und Diversität, diverse Lebensart, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, diversitäre Lebensart, was da proklamiert wird und alles, erschien mir alles ein bisschen erzwungen und nicht so fresh, wie es eigentlich hätte sein, wirken absolut. Müssen.
Ja.
Also das Thema so fresh anzugehen und es trotzdem so im Trailer schon so altbacken wirken zu lassen, das erschien mir schon merkwürdig.
Der Hauptwitz ist eigentlich, dass eine junge Frau spielt plötzlich.
Handlung ist quasi ähnlich wie bei dem Film.
Bitte?
Handlung ist ähnlich wie in Buch und Film.
Ja, ich denke, ja.
Ja, mit John Cusack damals.
Ich habe es nie gesehen.
Ach so.
Ich weiß es nicht.
Sie trifft sich mit allen Exen.
Ja, genau.
Um nochmal rauszufinden, oder allen Exinnen, um nochmal rauszufinden.
So ein bisschen My Name is Earl, finde ich auch. So ein Abarbeiten einer Liste von Dingen, die mal geschehen sind.
Ja.
So ein bisschen Karma abarbeiten.
Naja. Und es geht um Musik natürlich.
Ja.
Sie arbeitet auch, sie besitzt einen Plattenladen.
Es ist eine junge schwarze Frau, die aber lustigerweise aufgrund dieser Dramaturgie irgendwie so ein bisschen auch so männliches Nerdtum zelebriert. Was die Serie natürlich sowieso tut.
Ja.
Ja. Was habe ich noch gesehen? Ich habe noch gesehen Afterlife.
Ja.
Mehrere Folgen. Dafür möchte ich eine Empfehlung
Staffel
aussprechen.
Zwei.
Staffel 2.
Du warst großer Fan von Staffel 1 schon.
Genau.
Ricky Gervais ist quasi.
Spielt einen trauernden Ehemann, einen Witwer, seine Frau ist verstorben.
Ein sarkastischer Typ, ne? Zynisch vielleicht auch.
Er ist zynisch, er ist sarkastisch, aber weißt du, Bernie, was das Hauptadjektiv ist, was ich für diese Serie, für das, was erzählt wird und für alle Figuren um ihn herum und später ihn auch verwenden würde, ist, es ist unfassbar warmherzig. Es ist warmherzig, es ist herzlich und es ist sehr, sehr lustig. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich möchte das wirklich sehr, sehr empfehlen.
Weißt du, was mich ein bisschen davon abhält, außer die Krebsthematik, ist ein bisschen so, ich bin so ein bisschen auf keiner moved on, was Ricky Gervais betrifft. Ich weiß nicht warum. Also nix, liegt nix vor gegen
ihn. Ja, du hast es auch schon damals gesagt bei den, beim
Golden Globes.
Bei der, ja.
Okay, hast du auf, wenn du Hulu hast, glaube ich, kannst du auch könntest du auch Normal People sehen.
Ja, das wurde mir als erstes angeboten.
Nicht preisgekrönt, eine mit Lob überschüttete Serie gerade, die mir auch im Trailer ein bisschen zu dramatisch ist oder zu, aber vielleicht bin ich auch gerade nicht gut zu haben für so.
Mein Interesse ist jetzt schon geweckt.
Für so dramatische Liebesgeschichte.
Ja.
Aber es soll, die Schauspieler sollen fantastico sein.
Okay.
Also vielleicht als Hausaufgabe für nächstes Mal an den Neu-Hulu-Besitzer, ja. Normal People gucken.
Ja.
Ja. Noch was?
Mach ich. Ansonsten habe ich ein Computerspiel gespielt, Bernie. Hast du schon mal von Folded gehört?
Nee.
Bernie, das ist das Spiel, du hast wieder meinen Slack nicht gelesen.
Also doch, ja. Doch, aber, achso, ich habe es ja trotzdem nicht gespielt.
Ah nein, okay, natürlich meinst
du. Es bringt ja nichts, wenn Bernie, ich jetzt sage, ich habe es im Slack gelesen.
Ich wollte nur was Gemeines sagen. Ich, ein Computerspiel, du musst Folded, also falte es. Es geht um das Falten von Proteinen. Ja. Folded ist ein experimentelles Computerspiel, das Wissenschaftlern bei der Optimierung von Proteinen helfen soll. Es wird im Zusammenhang der Abteilung Computer Science and Engineering in Biochemistry an der University of Washington entwickelt, unter anderem und so weiter und so fort. Ziel des Spiels ist es, ein möglichst gut gefaltetes Protein zu erhalten. Das heißt, ein Modell des Proteins im Zustand des Energieminimums. Und Bernie, man kann das machen, um damit letztendlich eine Waffe zu haben im Kampf gegen Corona. Ist das nicht der heiße Scheiß? Weil Computer, die an sowas arbeiten, probieren alles durch. Ich glaube, wie so Schachcomputer früher, stelle ich mir vor. Die probieren jeden noch so schwachsinnigen Zug aus. Und wir Menschen gucken uns so eine Schachaufstellung oder so ein Protein an und haben ein intuitives Verständnis von dreidimensionalen Strukturen und kommen unter Umständen schneller zur Lösung. Und indem wir das spielen, kommen wir schneller zur Lösung.
Mhm.
Bernie Folded. Also ich habe es selbst mit meinem Sohnemann vorgestellt, hab ihm auch das erzählt mit Corona, der ist heiß, der will das jetzt nur noch spielen. Also, Bernie, Proteine falten.
Rüdigers hochtrabende Kinder mal lösen das.
Ach komm, oder wir guck's dir an, das macht Spaß.
Du, ja, ich bin beschäftigt mit hier mein Strandstück.
Okay, dann rette uns halt nicht gegen Corona.
Mein Strandstück abzusperren bei Animal Crossing.
Ach so,
ja, das ist wichtig, dass
Animal Crossing, ja.
Da niemand anderes an meinen Strandabschnitt kommt.
Ist das eigentlich sehr teuer?
Das Spiel?
Ja.
Normalpreis, Switch.
Ah ja, gut.
Das ist ja auch ein Vollpreisspiel.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, dass das Problem ist, wenn du das Spiel hast, dann kannst du nur eine Insel kreieren und auf der muss dann, wer auch immer noch im Haushalt mitspielt, auf der muss dann der
auch wird so ein bisschen als Wingman degradiert.
Ja, das ist, bei uns hat es jetzt dazu geführt, dass mein Sohn wirklich heartbroken ist, weil ich quasi so viel gespielt habe und als er wiederkam, hatte ich schon ein großes Haus und ein Museum errichtet und was der Geier was gemacht und er hat immer noch sein kleines Zelt und jetzt will er nie wieder spielen.
Ach je.
Ist er durch mit Animal Crossing.
Verstehe.
Vorsicht, ne?
Wie könnte man das ändern?
Ein zweites Switch kaufen.
Okay, das ist keine Option. Gut. Go on.
Ja, ich habe geguckt, Never Have I Ever, eine neue Sitcom auf Netflix. Bei der hat mich fasziniert, dass John McEnroe, nicht so wie als Kind habe ich immer John McEnroe gesagt.
Mm.
Ja. Rutscht mir jetzt nochmal mal raus. John McEnroe, einer der.
Mein Sohn sagt immer Muskeltier.
Das sage ich immer noch. Ich sage auch immer noch Lumpen rein, statt Lupen rein.
Manchmal. Finde ich auch gut.
Ja. Oder unter ferner Oliven.
Ja. Ah, oh, jetzt wird's einmal.
John McEnroe ist eine Off-Stimme, also auch ein Erzähler. Es geht um eine Protagonistin, der Papa ist gestorben, dann konnte sie ein paar Monate aufgrund eines psychosomatischen Traumas nicht laufen. Jetzt läuft sie wieder und jetzt will sie mal richtig was machen aus dem verschissenen Highschool-Jahr des letzten Jahres. Will sie jetzt ein wirklich gutes Highschool-Jahr machen. Was auch viel mit Dating zu tun hat und Selbstbewusstsein. Und es geht um eine junge Frau mit indischen Wurzeln. Und stimmt eigentlich alles in der, die Mixtur stimmt, könnte man sagen. Aber ich find's, mir ist alles ein bisschen zu,
Ben, ich hab
ein Wort für dich, nass. Es ist mir alles zu programmatisch nassforsch. Also so die Gags und das Selbstbewusstsein und die Sprüche und so, das kommt mir nicht genuin aus den Charakteren, sondern es scheint mir noch zu sehr im Drehbuch zu stehen. Wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Ich versuch's aber mal mit Folge 2.
Okay, jetzt muss ich aber noch mal was ganz durchfahren. Was hat mit dem Plot, den du gerade erzählt hast, John McEnroe zu tun?
Das weiß ich noch nicht.
Ah.
Das klärt sich.
John McEnroe war ja schon mal irgendwie in Filmen, hat man ihn gesehen, Anger Management. Da ging es aber auch meistens um genau das, was ihn ausmacht, nämlich.
Ich glaube, da geht's auch darum. Ich bin aber also bei der Hälfte der Folge, weiter bin ich noch nicht, muss ich zugeben.
Okay.
Wird's noch nicht aufgeklärt.
Ja. Hast du Borg versus McEnroe gesehen, den Film letztes Jahr?
Nee, der ist auch auf Prime gerade, auf Amazon Prime. Nee, der soll nicht so gut gewesen sein. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Mythos meiner Kindheit so entzaubern möchte durch so einen Film.
Ich fand den nicht schlecht. Shia LaBeouf als McEnroe Ja. Böf, wie sagt man?
Böf ist okay, glaube ich.
Böf Stroganoff. Eine rindsmäßig gute Performance. Ja, nee, ich fand ihn nicht so schlecht.
Ja?
Ja, also er ist sehr, lustigerweise, ein Film bei McEnroe elegisch. Aber er hat was.
Björn versus Borg. Ja, Resistance is Futile heißt er mit Untertitel, ne?
Ja, genau.
Ja.
Mit Jean-Luc Picard als Linienrichter.
Okay, Gott. Ich wollte eine kurze Sendung machen, Rüdiger.
Ja, komm. Dann jetzt.
Okay, ich habe auch noch andere Sachen gesehen. Und zwar, ich habe gesehen 000.
Mhm.
000 ist eine Serie, in der es geht um, gibt's auf Sky Atlantic, um eine Kokainlieferung. Und was drumherum passiert. Also quasi, was passiert, in Mexiko geht's los, was passiert zwischen Militär und mexikanischer... Ja, warte.
Ja.
Zwischen Militär und Drogenkartell in Mexiko. Was macht die Lieferung eigentlich? Wo geht die überall hin? Und es ist teilweise hanebüchen, was mit der Lieferung passiert. Da muss ich sagen, war ich auch ein bisschen, bin ich jetzt in der Mitte der Sendung, muss ich sagen, so, okay, Leute, als nächstes fliegt ein Amboss aus dem dritten Stock dem einer Protagonisten auf den Kopf. So Deus Ex Machina fand ich zum Teil. Aber Stefano Solima ist der Regisseur. Ich glaube, der hat auch, man berichtige mich, wenn es nicht stimmt, ich glaube, er hat auch Suburra gemacht und Gomorra. Also er verfilmt gerne Bücher von Roberto Saviano. Du kennst ihn, ja. Den Autor, der von der Mafia, der über die Mafia schreibt und von der Mafia verfolgt wird. Und 000 handelt im Prinzip von dieser, wie kommt Kokain von A nach B? Das ist quasi der kleinste gemeinsame Nenner, wie man es beschreiben kann. Aber er beschreibt wahnsinnig viel über die Intrigen in Kalabrien, die Intrigen in Monterrey, Mexiko. Ja, es ist Fiktion. Und was es auch mit dieser Reders-Familie macht, die das Kokain transportiert. Es ist teilweise, wie gesagt, hanebüchen. Es ist wirklich sehr trist. Aber es ist auch irgendwie, ich kann es nicht anders sagen, es ist wirklich sehr gut gemacht. Hm. Und es ist sehr spannend. Ich glaube, es würde dir sehr gut gefallen.
Ja.
Ja, gute Schauspieler auch. 000 heißt,
okay.
heißt das Ganze.
Wo hast du es geguckt? Atlantic.
Sky Atlantic.
Alles klar.
You got it.
Hm.
Es gibt Crazy Rich Asians auf Netflix, möchte ich nur sagen.
Stand gestern im Klassenchat.
Ja, kann ich aber nicht gucken und will auch nichts drüber sagen, weil... Ah.
Aber du hast ihn schon gesehen.
Ja, habe ich schon gesehen und ich habe...
Ich habe das Buch gelesen.
Ich weiß.
Hm.
Ja, ich möchte gucken. Du berichtest es schon hier.
Genau.
Ah, gut. Schon hier drüber
berichtet. Ja, also meine Tochter möchte es sehen.
Ja, ja. Soweit zu Daddington News aus dem Hause Rudolf.
Mhm.
Ich wollte nur sagen, dass ich nicht nochmal gucken werde, weil ich fand ihn ziemlich... im Prinzip ist das schon eine Schmonzette, das muss man auch sagen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich war damals sehr gerührt und ich möchte nicht mehr mit... aus gewissen Gründen es nicht nochmal durchmachen, was ich bei dem Film durchgemacht
habe. Oh nein, deshalb jetzt verstehe ich dein jetzt, okay.
Ja. Genau. Was zu was Erfreulicherem, was mich nicht rührt, sondern einfach nur, was ich noch wahnsinnig lustig finde, ist das neue Video von Nico KZ. Hast du es gesehen?
Ja.
Es heißt Bruder. Und es geht im Prinzip um zwei Leute wie uns oder um zwei Midlifer.
Ich hätte gehofft, dass du das nicht sagst.
Ja, aber so ist es. Es ist Nico KZ featuring Yassin, die einen drauf machen, die nochmal in den Club gehen.
Mhm.
Und
Spaß haben wie mit 16.
Unbedingt anschauen, auch das Video ist großartig und das Tollste ist, dass es in die zweite Strophe handelt nur davon, wie sie mit dem Taxi da hinkommen sollen, ins Spindler und Klatt.
Im Taxi war es um mich geschehen.
Unglaublich, oder?
Ja.
Wieder, wie Nico sagt, du kannst ja ein bisschen heizen zum Taxifahrer. Ja, kann ich, aber reicht immer noch nicht für ein 5-Euro-Taxi.
Aber sind
noch drei ja. Kilometer bleiben übrig.
Genau.
Und dann, also dann sagt, okay, machen wir Festpreis 10er.
Ja.
Und dann eher so, 10er stimmt so.
Ja.
Wir kennen es alle, ne?
Ja,
ja.
Genau. Und Taxifahrer und Türsteher auch brillant.
Türsteher auch, ja.
Hey, was bist du eigentlich für ein Landsmann?
Ja. Ja,
Deutscher. Hey, Alter, wieder hoch!
Ja, hits close to home.
Ja.
Anderes fantastisches Video, was diese Woche rauskam. Run the Jewels. Neuer Track, Ulala.
Oh.
Ein fantastisches Hip-Hop-Projekt. Und it's a goddamn hit.
Ja.
Weniger toll, auch die Woche rausgenommen. Lars Ulrich hat sehr viel von sich gegeben diese Woche. Zum einen hat er gesagt, er hört die ganze Zeit nur Rage Against the Machine. Dann hat er aber allen erzählt, ähnlich wie du, was exakt seine Kinder, er und seine Frau und alle in seinem Haushalt gucken. Okay. Niemand hat ihn so direkt danach gefragt, im Gegensatz zu hier im Podcast. Okay. Natürlich dann nur so, und seine Kinder, Ingmar Bergmann Film und was weiß ich, und jetzt hier, und da kam das noch, und da kommt der Noah noch und so, also wirklich. Ja. Er selber hat aber, wo man denkt, also die Kinder und er haben aber selber auch Output ins Netz gestellt. Die Kinder haben, seine beiden Söhne haben eine Coverversion von Eleanor Rigby gemacht. Der eine spielt Schlagzeug und der andere spielt Bass. Und ich muss sagen, das Ganze ist ein bisschen Punk-Attitüde, rotzig, verzerrter Bass. So ein bisschen Black Keys-Attitüde. Aber man muss sagen, obwohl der Schlagzeuger viel besser ist als sein Vater, der Sohn, spielt viel besser Schlagzeug, aber hat auch massive Timing-Probleme. Das scheint also in der Familie zu liegen.
Okay.
Und eigentlich ist es ziemlicher Rotz. Vor allem, wenn man dazu sagt, also eigentlich kann man sagen, die spielen halt so ein bisschen, punken halt so ein bisschen vor sich hin, ja, zu Hause während Corona, dann wäre es nett. Aber dadurch, dass Lars Ulrich seine Söhne und die rohe Energie dieses unglaublichen Unterfangens so über den grünen Klee lobt, muss man dann doch sagen, legt er die Messlatte so ein bisschen zu hoch für die. Allerdings.
Das passiert Vätern.
Allerdings ist es, ja, mir nicht. Ich lege sie immer sehr tief. Ich mache eher Understatement für mein Sohn kommt eher schlechter weg in meinen Berichten, als er tatsächlich ist wahrscheinlich. Aber das darf er nie erfahren. Hoffentlich hört er nie diesen Podcast. Auf jeden Fall, alles, was die beiden gemacht haben, ist immer noch um Längen besser, als was Metallica gemacht haben. Die haben nämlich eine Akustik-Balladenversion von ihrem Mega-Thrasher Blackend aufgenommen und ins Netz gestellt, in der Zoom-Version. Und Entschuldigung, das klingt, als hätte es Helge Schneider neu interpretiert. Aber schlecht, aber Helge Schneider hätte es noch gut gemacht. Er ist ja ein guter Chaser eigentlich.
Ja.
Also es ist mit das Beschissenste, was ich je von Metallica gehört habe.
Mhm.
Bitte Leute, nicht jeder, nur weil Corona ist, man muss nicht immer hier was Neues zu Hause aufnehmen, Home Recording und hier alternative Version von.
Ja, von Metallica habe selbst ich, der jetzt nicht so in der Materie drin bin, schon Aufnahmen gehört von aus Probenräumen und sowas, die wirklich sehr unmusikalisch waren.
Ja, holy guacamole.
Mhm.
Dafür habe ich mich nochmal, weil ein Hörer auch gesagt hat, Mensch, ihr werdet ja der Fiona Apple nicht gerecht. Wobei ich ja gesagt habe, sicher ein tolles Album, hat mich nicht so bewegt.
Mhm.
Ich habe es mir nochmal angehört.
Mhm.
Und ich habe mir auch nochmal Fiona Apples größten Hit und ersten Hit, Criminal, das Video geguckt, was ja tatsächlich ein bisschen raunchy ist, ne? Also ein bisschen verwegen, auch mit Nacktaufnahmen und so. Und mit dem sie damals für Furore gesorgt hat, so wie ich sie auch kenne. Und Criminals übrigens auch in dem tollen Film Hustlers, was eine der wichtigsten Szenen. Und habe mich nochmal mit der Akte Fiona Apple ein bisschen beschäftigt. Und ich muss sagen, das neue Album auch angehört. Und ich muss sagen, clever, 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 lustig, kritisch, spannend sogar, Rüdiger. Es hat mich immer noch nicht erreicht. Aber zweifelsohne, und das sage ich nicht, ich glaube, das ist wirklich ein gutes Album. Das sage ich nicht, weil man das gut finden muss, wegen ihren Texten und ihrem Comeback und ihrer Geschichte und so. Ich finde, manche Künstler haben auch ihre Meriten verdient für ihre Gesamtleistung. Es ist auch ein wirklich originelles und auch mutiges Album. Die traut sich was. Da steckt viel dahinter. Ich habe auch unseren Podcast Still Processing drüber gehört. Es erreicht mich immer noch nicht. Also, lieber
Hörer. Ach, gibt's eine Folge? Okay.
Ja, lieber Hörer, gutes Album. Aber ich kann ja nichts dafür, wenn es nicht bei mir
ankommt. Kann man nichts machen.
Ja. Genau.
Da bist du völlig machtlos.
Außerdem, ich bin auch ein pathos-triefender Mensch und deshalb erreicht mich eher, wenn die Killers Tom Petty covern. The Waiting covern sie. Was in Corona-Zeit natürlich nochmal besonders gut ist. The Waiting is the hardest part. Every day get one more yard. You take it on faith, you take it from the heart. The Waiting is the hardest part. Ich bin großer Brandon Flowers-Fan, ich mag seine Stimme sehr gern. Und die Killers haben vor kurzer Zeit, habe ich glaube ich auch hier gesagt, eine neue Single namens Caution rausgebracht. Und die machen sie auch in so einer Zwei-Mann-Version. Für CBS in the Morning haben sie das gemacht. Kann man auf YouTube gucken. Caution, Brandon Flowers in Caution. Und ich fühle mich wie 20, der sich in ein Mädchen verliebt, in das er sich eigentlich nicht verlieben sollte. Wirklich. I'm deeply touched by the Killers. Ja, und das ist natürlich vom Niveau, weißt du, das ist natürlich ein Klassenunterschied vom Intellekt und Niveau hier zu der Fiona Apple Platte Fetch the Ball Cutters. Aber weißt du, was ich hier sage? Ich glaube, diese Niveaugrenzen, das ist alles aufgehoben. Ich glaube, jeder kann mittlerweile alles hören und ich glaube, es gibt diese Vorurteile nicht mehr so massiv, zumindest unter 45. Ich glaube, und ich habe jetzt auch erstmals kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich die Killers Fiona Apple vorziehe. Früher hätte ich es gehört und ein bisschen heimlich, ein bisschen Brimborium draus gemacht, jetzt nicht auf dem Podcast gesagt. Aber ich habe auch schon gesagt, dass ich Pur gehört habe.
Oh Gott, ja, ich erinnere mich.
Ja. Hast du? Mhm. Das funktioniert immer. Pur ist da, finde ich, bei Pur muss man die Grenze ziehen. Fair enough. Aber ansonsten darf man darf jetzt einfach, man darf auch Sachen hören, die nicht so bürgerlich intellektuell sind, ne?
Du, das dürfen eh.
Ja. Ja. Bei euch wird ja eher hochrangige Musik gehört.
Stimmt das?
Ja, schon. Nein. Aber immer
ja,
eigentlich
ja, so auch,
die aber. Empowered Frauen.
Viel, ja.
Ja. Mit Operetten, falsettartigen Gesängen und viel elektronischen Einflüssen.
Angel Olsen.
Zum Beispiel. Bei uns läuft eher so Scorpions. Nein, das ist ein Scherz. Nein, das ist ein Scherz. Ist ein Scherz. Thin Lizzy. Okay, gut. Ich habe noch was zum Fußball.
Ja.
In der Premier League überlegt man, dass man, also wir sind schon ziemlich weit mit dieser Überlegung, dass man in 5 Arenen die Saison zu Ende spielt.
Natürlich ja, hat man letztes Mal schon mal, ja.
Ja. Ja, aber man hat noch nicht gesagt, wo, oder?
Nee, das nicht.
West Ham,
wo denn?
West Ham United, Stadion Arsenal, Manchester City. Die drei sind schon relativ weit in der Dings. Ja. Neustart ab Mitte Juni. Nix hier von wegen Anfang Mai, so wie bei uns. Aber es wird jetzt eh nicht passieren, oder? Gibt's da Neues?
Nein.
Ja. Sagen wir jetzt einfach mal so, ohne es zu wissen. Okay.
Ich glaube, wir werden es mitgekriegt. Ja, nichts mit. Hot Take.
Okay. Ich weiß nicht.
Oh, das sowas könnte ein fettes Agentur werden.
Ja, ja, genau. Ich bin gerade auf kicker.de und versuche das Schlimmste zu vermeiden.
Die spielen schon.
Ja, was mir noch gefallen hat, ist, dass irgendjemand kam auf die Idee, mal Jupp Heynckes zu interviewen. Mhm. Und da schwarte er mir auch schon wieder Schlimmstes, ne?
Ja, ja.
Ich habe das ganze Interview nicht gelesen. Ich habe nur gehört, er sollte eigentlich auch, er fände es eigentlich richtig, wenn er bei einer Klimademo mitlaufen würde. Ja, da war ich ein bisschen erleichtert. Ne? Ich dachte, jetzt kommt auch was von Herrn Wing. Ja, dann sind wir schon bei den Sopranos angelangt. Und ich muss da sagen, das müssen wir, glaube ich, für mein eigenes seelisches Wohl kurz halten.
Ja, gut. Ja. Warum?
Folge Staffel 3, Episode 6, University.
Ja.
Synopsis, Kurzhandlung ist, Frauen werden mies behandelt.
Sehr mies. Ach so, ja. Mhm.
Also es ist unglaublich, wie mies Frauen die ganze Folge behandelt werden. Es geht eigentlich um die Angestellte von Bada Bing, Tracy, die mit Ralphie zusammen ist.
Haben wir die vor der Folge schon einmal gesehen?
Nein.
Nee. Okay, nein. Ich war nur so irritiert, weil sie so ihr erster Auftritt, wo sie Tony anspricht und ihm dafür dankt, dass er irgendwas für sie gemacht hat und ihm Brot gebacken hat. Da habe ich gedacht, na nu, habe ich da irgendwas vorher verpasst, aber nein, das ist so der Einstieg, okay.
Nee, es geht darum, wie die misshandelt wird.
Ja.
Sie ist mit Ralphie zusammen, das ist Misshandlung genug. Sie wird von Ralphie zum Sex gezwungen, sie wird von Ralphie geschlagen, sie wird von Silvio geschlagen, sie wird, sie muss sich prostituieren auch, obwohl sie eigentlich nur Nackttänzerin ist, Striptänzerin. Und am Ende wird sie erschlagen. Und das in der Szene, die so brutal ist, wie ich glaube, ich weiß nicht, ich muss jedes Mal, fast jede Woche sage ich, sowas Brutales habe ich noch nie gesehen bei den Sopranos, aber es wird immer noch zu toppen. Und am Anfang der Folge dachte ich so, dieser brutale Sexismus und Chauvinismus, der da abgebildet wird, der wird ja auch begleitet von lustigen Szenen, so Ralphie mit seinen ewigen Gladiator-Zitaten, ne? Und dann dachte ich,
wie er den Türsteher da hochnimmt, ja.
Ja, und genau, dieser Sexismus in Begleitung von diesem Humor, das kommt mir komisch vor. Es kommt mir ein bisschen vor, als würde man sich auch auf eine Distanz dazu stellen irgendwie. Als natürlich aber dann diese Tracy erschlagen wird von Ralphie, habe ich schon gemerkt, okay, die Macher distanzieren sich nicht von dieser Gewalt und von diesem Chauvinismus. Die wollen es schon einfach möglichst authentisch darstellen. Ne? Also es ist keine Metaebene, wo man sagt, guck mal die Mafiosi, wie die mit den Weibern umgehen, sondern es ist schon wirklich so, guckt mal, wie schlimm das ist. Trotzdem wird quasi eine Juxtaposition erzeugt zwischen dem, wie Tracy behandelt wird, die Rolle von Tracy als Frau im Bada Bing.
Was für eine Position?
Eine Juxtaposition.
Aha.
Look it up.
Ah.
Eine Gegenüberstellung quasi.
Juxtapose, ja.
Ja.
Ah.
Und zwischen ihrem Dasein als quasi 20-jährige, misshandelte, unterdrückte Person im Kreis der ganzen Fat Old Dudes im Bada Bing.
Die selbst aus einer schwierigen Familie kommt und selbst ihr Kind auch misshandelt hat.
Ja, zu Meadow und ihrer Mitbewohnerin. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, weil das ein Unterschied ist. Du kannst natürlich auch Meadows Mitbewohnerin, die so ein bisschen
mentale, es ist das Landei, das Problem hat mit New York.
Mentale Probleme hat. Mhm. Und Meadow, die auch von ihrem Freund von Noah tatsächlich auch verarscht wird und auch für Sex gebraucht wird, muss man so sagen, der sie da Schluss macht mit ihr. Ich behaupte nicht, dass es die Intention der Autoren ist, das quasi das Schicksal der beiden, der Frauen gleichzustellen, aber zumindest drängen sie einen dem Vergleich auf. Und das finde ich schon relativ schwierig.
Ja, das soll auch schon gemacht werden, glaube ich, ja.
Ja, das, ja, ich weiß nicht, das hätte ich gerne in zwei unterschiedlichen Folgen gesehen. Das gefällt mir nicht, dass da so hin und her geschnitten wird zwischen dem, also die Rolle der, das kommt mir so ein bisschen vor, so über einen Kamm geschert. Guck mal, wir machen eine Folge über Frauen. Also ist gut gemeint, aber irgendwie
zumal diese ganzen Szenen da am Unicampus wirken wie ein anderes Genre. Es ist irgendwie, also das überzeugt mich auch alles nicht, wie die miteinander reden, wie die miteinander sind, wie die,
nee, dieser,
da ist Sopranos nicht zu Hause.
Nee, dieser Noah spielt es auch nicht gut.
Nee.
Aber Meadow macht es da nicht gut. Meadow ist gut in ihrem Familienkontext, aber sobald sie da irgendwie so raus ist und die Studentin spielt, finde ich, macht sie auch nicht gut. Die Mitbewohnerin ist okay.
Ja, das stimmt, das muss man sagen.
Ja. Wie sie da reagiert auf die auf die schwarze Obdachlose.
Ja, mit der Zeitung als Unterhose.
Mit der New York Times als Unterhose, ja. Ja, aber genau. Das ist halt das andere ist brutal und nah und tut weh und das andere wirkt einfach schlecht inszeniert und ein bisschen unbeholfen.
Ja.
Und das macht kein gutes, es ergibt kein gutes Gesamtgefühl für die Folge.
Ja, finde ich auch.
Ich würde eigentlich
Und Noah, man versteht die Figur auch so wenig. Es interessiert eigentlich besonders und man versteht sie auch nicht.
Man weiß nicht, wofür
sie. Warum stellt er Meadow erst dem Vater vor, um sie dann, um relativ schnell sie dann wieder fallen zu lassen? Wahrscheinlich, weil sie beim Vater nicht angekommen ist, kann ich nur vermuten. Sollte das damit erzählt werden?
Ich habe es nicht verstanden. Eigentlich sagt er, seine Noten wären zu schlecht. Also er ist irgendwo ein Narzisst oder ein Egozentriker. Ich weiß nicht, aber ich verstehe die Figur nicht. Ich weiß auch nicht, vor allem verstehe ich nicht, wofür die Figur steht. Und das ist.
Und er ist auch anders eingeführt worden. Er ist eingeführt worden im Grunde genommen. Also jetzt merkt man also, okay, er kommt aus einer höheren Gesellschaftsschicht. Der Vater verdient wahrscheinlich viel mehr Geld als Tony, sonst was. Er ist aber so als barfuß auf dem Sofa sitzender Filmstudent eingeführt worden. Mit Socken und Sandalen.
Ja, aber das hat er schon Tony erzählt mit seinen Eltern gleich. Damals schon.
Ja, ja, schon, das stimmt.
Hm. Ich weiß nicht, ich finde in einer Folge, die so brutal ist, da muss man sich in allen Aspekten sehr klar sein, was man dann tut. Da darf man nicht so vor sich hin meandern irgendwie, plottechnisch. Und ja, ist eine sehr schwierige Folge. Sehr schwierige Folge. Hat mir, muss ich echt sagen, ich habe jetzt wenig Lust auf die nächste nach der Folge. Ich frage mich auch, wie ich damals so lange weiter Sopranos gucken konnte mit so einer Begeisterung, wenn in der dritten Staffel schon so klar wurde, wie, dass diese Serie wirklich von absoluten Supermonstern bevölkert ist.
Naja, das ist ja dann genau.
Also ich komme mir vor, als wäre.
Aber jede Staffel hat ihr schlimmstes Monster. Ralphie ist halt, es sind alle Monster, aber Ralphie ist halt so die Loose Cannon. So dass selbst unsere Homie-Monster, die wir gut kennen, Syl und Paulie und Tony und Christopher, über den sagen, oh nee, der ist echt eine Gefahr.
Ja, gut, aber wie Syl der Tracy eine einschenkt, irgendwie, du lieber Himmel.
Ja, und ja, man traut das dem Syl gar nicht so zu, aber.
Ja, weißt du was, ich fühle mich von den Sopranos wie, als würden die Sopranos mich in ein Experiment stecken. Ich fühle mich Teil eines Experiments als Zuschauer. Ja.
Ich muss jedes Mal denken, was Silvio immer zitiert, wenn er der Pate nachmacht. Und dann hat es mich wieder hineingezogen. So ist es halt mit den Sopranos. Es zieht dich immer wieder mit hinein.
Ja, aber diesmal hat es mich dieses Mal und bei der Vergewaltigung von Melfi hat es mich abgestoßen.
Na, okay.
Okay. Rüdiger, das war's für heute.
Das
gesellschaftliche war's. Highlight der Woche ist vorüber für uns beide.
Ja.
Okay, jetzt geht's Homeschooling los.
Jetzt geht's Homeschooling los.
Homeschooling, Online-Dating, Wohnung polieren, was man halt so macht
während
Corona-Zeiten.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
Ja. Wenn ihr uns spenden, schreiben, erreichen wollt, was auch immer, geht auch über PayPal. bernie.meyer@gmail.com ist die Adresse to do it. Und ansonsten, es gibt immer noch, Spotify macht viel Podcasts, auch unseren, aber es gibt immer noch iTunes, da kann man uns Bewertungen geben.
Ja.
Und das hilft uns. Also unter 5 Sterne hilft natürlich nichts, ne? Sind wir ehrlich.
Genau.
Okay. Also. Aber in so oder so, danke fürs Zuhören, ja?
Danke.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüss, schöne Woche. Bleib gesund.
Das war Brennerpass. Was für Massengeschmack. Wie dumm.